Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, heute sitzen Sie in Gedanken mit mir an meinem Schreibtisch und Sie begleiten mich beim Predigtschreiben. Sie müssen wissen, ich sitze schon 2 Stunden vor meinem Computer. Ich habe ein Thema, ich habe etwas in mir, was ich sehr gerne aussprechen möchte und ich finde nicht die richtigen Worte. Noch ist alles leer. Und Sie begleiten mich jetzt beim Schreiben. Vielleicht wird dies heute eine wütende Predigt. Ich schreibe sie und weiß nicht, wohin sie mich führen wird. Ich möchte viel sagen, auch Gutes. Doch zunächst möchte ich einfach wütend sein dürfen, weil ich es bin. Und weil ich nicht schweigen möchte, auch nicht bei uns allen unangenehmen Themen oder bei Gefühlen, die uns Unbehagen bereiten. Denn sind wir ehrlich, eine Predigt, die soll ja eigentlich erbaulich sein, uns von Gottes Liebe erzählen, Hoffnung machen, davon erzählen, dass es einen gibt, der viel größer ist als wir, der nicht in unseren menschlichen Kategorien denkt oder Menschen in Schubladen steckt, einen, vor dem wir alle gleich sind, Gleichberechtigung haben. Und davon soll eine Predigt erzählen. Und vielleicht wird diese Predigt hier das auch tun. Jetzt aber, wo ich beginne, sie zu schreiben, da kenne ich das Ende noch nicht und weiß noch nicht, wo ich hingelangen werde. Aber vielleicht sollte ich einfach beginnen. Am besten mit der Frage, was mich eigentlich so wütend macht. Es ist die Unsichtbarkeit der Frauen. Das ist es, nicht weniger. Und angefangen hat dieses Gefühl in meinem Bauch, als ich an die Geschichte von David und Bathseba dachte. Rein zufällig, erinnert durch ein vermeintliches Liebeslied. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, liebe Gemeinde, wer schon mal etwas von David gehört hat oder gar erzählen könnte, wie viele von uns könnten dann die Hand heben? Denn klar, vom großen König David, der selbst als kleiner Junge den starken Goliath mit einer Steinschleuder aus dem Weg räumen konnte, von dem hörten wir schon als Kinder. Wir kennen David als feinfühligen, zarten Musiker mit Poetenseele. Und oh ja, seine Lieder, die beten wir im Gottesdienst. Sie sind wunderschön und mächtig in ihrer Sprache. Wir kennen David als schönen Mann, der Schönheit anderer nicht abgeneigt ist, besonders den Frauen in seinem Umfeld. Und wir kennen ihn als weisen, mächtigen König mit Fehlern. All das ist David, eine ausformulierte, mit verschiedensten Charakterzügen ausgestattete Bibelgestalt. Und ja, auch ich bin fasziniert von diesem Mann. Wie könnte es auch anders sein? Und ich ärgere mich, dass ich nun so viele Worte zu ihm verloren habe. Denn sie fehlen mir an anderer Stelle. Denn ich glaube, niemand von uns möchte, dass meine Predigt über 15 Minuten geht. Denn um ihn soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern um eine von vielen Frauen in seinem Leben. Um Bathseba. Wie viele von uns würden sich bei der Frage melden, ob Sie schon einmal von Bathseba gehört haben oder ihre Geschichte kennen. Bathseba. Wir wissen nicht einmal, was ihr Name bedeutet. Bat, das bedeutet auf Hebräisch Tochter. Seba, das wissen wir schon nicht mehr. So wenig war es den Verfassern vielleicht wichtig, ihr die Bedeutung zuzuschreiben, die ihr gebührt. Immerhin sicherte sie David die Herrschaft über Jerusalem. Wie? Dafür muss ich von vorn beginnen. Und ich sage es gleich, viel wissen wir auch aus der Bibel nicht über Bathseba. Ihre Geschichte beginnt mit einem einzigen Augenblick. Sie wäscht sich. Im Hof ihres Hauses lässt sie Wasser über sich rinnen. Sie war von sehr schöner Gestalt, erzählt der Text. Mehr nicht. Bathseba ist allein, denn ihr Mann ist 4 Tagesreisen entfernt im Krieg. Sie hat keine Kinder, sie ist jung, schön, einsam vermutlich. An diesem Abend, an dem sie sich wäscht auf ihrem Hof, wird sie beobachtet von David, der auf dem Dach seines Palastes steht und ein Auge für die Schönheiten des Lebens hat. Und natürlich Bathseba entdeckt. Vielleicht ist er augenblicklich gefesselt von ihrem Anblick. Er lässt die Frau zu sich rufen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr, sagt die Bibel. Mehr erfahren wir nicht. Tat sie es freiwillig? Immerhin soll David ein schöner Mann gewesen sein und Macht macht ja bekanntlich sexy. Aber wie viel Freiwilligkeit kann dabei sein, wenn eine Frau zu ihrem Herrscher gerufen wird, um mit ihm zu schlafen? Wie viel Nein ist da erlaubt? Aber das alles, das spielt jetzt keine Rolle. Und das spielt keine Rolle in der Bibel, denn von ihren Gefühlen erfahren wir nichts. Bathseba bleibt gesichtslos für uns. Oder vielleicht nicht ganz. Vielleicht haben sie, so wie ich, eine Freundin, eine Schwester, eine Tochter, eine Nachbarin, die uns bei dieser Erzählung in den Sinn kommt. Bathseba wird schwanger und sie sagt es David. Ihre einzigen Worte, die in der Bibel stehen, sind diese 3. Ich bin schwanger. Welche Not muss sie ausgestanden haben? Und was macht David? Er holt Bathsebas Mann aus dem Krieg zurück, um ihn dazu zu bringen, mit seiner Frau zu schlafen, damit die ganze Sache vertuscht werden kann. Uria, ihr Mann, tut dies aber nicht. Am Ende muss er sterben, von David an die Front geschickt. David heiratet Bathseba, sodass das Kind ein eheliches Kind wird. Und auch hier erfahren wir nichts von Bathsebas Gefühlen. Wir wissen, sie hat getrauert um Uria, ihren Mann. Das Kind wird geboren, aber Gott missfiel die Sünden, die David begangen hat. Und Gott lässt das Kind sterben. Wir hören in der Bibel von Davids Verzweiflung, seiner Trauer, dem Liegen auf dem Boden und dem Verweigern vom Essen. Wir erfahren auch, dass er Bathseba tröstete und dann mit ihr schlief, um ein weiteres Kind zu zeugen. Wie Bathseba sich gefühlt hat, das wissen wir nicht. Vielleicht können wir es nachempfinden. Liebe Gemeinde, konnten Sie sich ein Bild von Bathseba machen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind Ihre Gedanken auch abgeschweift zu Frauen in ihrem Leben, jenen, die sie besser kennen, anderen, von denen sie gehört haben, die ein ähnliches Schicksal von Machtausübung, Kindesverlust und Gewalt erfahren haben. Denn es gibt diese Frauen, es gab sie damals und heute. Sie stehen hinter uns beim Bäcker, sie sitzen mit uns im Klassenraum, sie sind unsere Freundin, die Geheimnisse in sich trägt. Sie sind namenlose Frauen, die in den Nachrichten auftauchen unter dem Titel Familientragödie. Und ja, ich weiß, Bathseba wurde nicht ermordet. Und dennoch ist sie ein Opfer männlicher Gewaltherrschaft. Hinter dem Ausdruck Familientragödie versteckt sich eines: Mord an einer Frau. Der Ausdruck ist eine Verharmlosung dessen, was wirklich geschehen ist. Ein Femizid. Warum ich das erzähle in einer Predigt? Weil seit Jahrtausenden von Jahren, ja seit Jahrhunderten von Jahren, Frauen unsichtbar bleiben. Ihr Schicksal wird verschleiert, unter den Teppich gekehrt. Und es beginnt in der Bibel. Wie viele Frauengestalten in der Bibel können wir aufzählen. Wie viele haben gar keinen Namen, so wie Lots Frau oder Noahs Frau, die Frauen von Noahs Söhnen. Wie viele Namen fallen uns ein? Geschichten, Charaktere nehmen denen, die in der Kirchengeschichte aus unterschiedlichen Gründen benutzt wurden, um ein bestimmtes Frauenbild zu prägen. Eva, die als die missbraucht wurde, die Sünde in die Welt getragen hat. Und Maria, die Reine, die über allen Frauen stehen sollte. Das Bild, wie eine Frau zu sein hat. Ich spitze hier natürlich zu, aber ich meine, was ich sage. Auch wenn beide Frauen viel mehr sind, als ich eben gesagt habe. Was hat all das mit uns zu tun? Nun ja, abgesehen davon, dass auch wir heute zum Großteil unter dem Frauen- und auch unter dem Männerbild leben und leiden, das die Kirche jahrhundertelang geprägt hat, stehen wir als Christinnen in der Nachfolge Jesu. Und nun komme ich zu dem, auf das Sie vielleicht warten. Die frohe Botschaft in der Predigt. Also hier ist sie, die Hoffnung. Auf Gott ist Verlass. Gott hat Frauen und Männer gleichwertig und gleichberechtigt geschaffen. Doch die Menschen haben sich von der gottesgeschaffenen Gleichrangigkeit weit entfernt. Aber Gott sei Dank, Gott gibt so leicht nicht auf, auch nicht seine Schöpfung. Mit Jesus sollte die ursprüngliche Schöpfungsordnung wiederhergestellt werden. Er behandelte Frauen gleichberechtigt und gab ihnen ihren ursprünglichen Wert zurück. Der ungezwungene Umgang von Jesus mit Frauen war etwas völlig Neues. Sie gehörten genauso zu seiner Gefolgschaft wie Männer. Ab und an können wir von Jüngeren lesen. Kennen Sie Susanna? Ganz bestimmt kennen Sie Maria Magdalena. Und die anderen? Jesus lehrte diese Frauen nicht nur, sondern wies ihnen oftmals eine Schlüsselrolle zu. Sie hatten einen aktiven Part bei der Verbreitung seiner Botschaft. Sie waren es, die das leere Grab entdeckten. Maria Magdalena war es, der begegnete und die von seiner Auferstehung berichten durfte. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus tief eingesessene patriarchale Gegebenheiten in Frage stellte. Dass nur die Frauen die Last der sexuellen Sünde tragen. Dass man sich von Samariterinnen und Kanaaniterinnen fernzuhalten hat, weil sie minderwertig sind und dass verlorene Söhne verstoßen werden sollten. Stattdessen werden Männer aufgefordert, ihren Schuldanteil beim Ehebruch einzugestehen. Wir haben in der Lesung des Evangeliums gehört von der Frau, die Ehebruch begangen hat. Sie soll gesteinigt werden. Das sind geflügelte Worte, auch in unserer Sprache, die Jesus jetzt spricht. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die namenlose Frau, über die wir nichts wissen, nicht einmal etwas über den Ehebruch, steht allein da, als Jesus wieder aufsieht. Alle anderen sind gegangen. Sie konnten keinen Stein werfen. So wie auf jeden Fall ich es auch nicht könnte. Weiß nicht, wie es mit ihnen steht. Wir sind unter denen, die gehen würden, vermute ich. Wir sind vielleicht aber auch diese Frau, die angeklagt wird, über die geredet wird, die verurteilt wird, ohne dass für andere ihre Situation eine Rolle spielt. Ehebruch, darunter können wir uns alle etwas vorstellen. Aber auch Vergewaltigung zählte damals zum Ehebruch. Der Text erzählt uns nicht, welche Art von Ehebruch die Frau beging. Wichtig aber ist Jesu Reaktion. Und das ist die frohe Botschaft. Jesus sagt, ich sehe dich, wie du bist. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir Nachfolge Jesu ernst nehmen wollen. Eine unserer Aufgaben. Und ich selbst weiß, wie schwer es ist. Ich sehe dich, wie du bist. Dazu zählt Frauen sehen, ihre Bedürfnisse, ihnen zuhören, nachzufragen, ihre Namen zu nennen. Weiße Frauen, und wie mir in den letzten Wochen schmerzlich bewusst wurde, vielmehr noch Namen von Women of Color, also nicht weißen Frauen. Sie zu sehen, sie sprechen zu lassen, aktiv werden zu lassen und zueinander zu stehen, als Frauen und auch als Männer. So wie Naomi und Ruth in der Bibel, die sich versprachen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Gott ist mein Gott. Denn erst, wenn wir zusammenhalten, füreinander einstehen, ob wir einander mögen oder nicht, ob wir mit dem einverstanden sind, was die andere tut oder nicht, erst dann ändert sich unsere Welt und wir werden gleichberechtigt. So wie Gott uns schuf. Am Anfang war die Gleichberechtigung. Dazu brauchen wir Männer und Frauen. Ich sehe dich, spricht Jesus zu jedem und jeder Einzelnen von uns. Gottes Sohn, was soll uns da noch geschehen? Das frohe Wort. Amen.